Ja, meine Eva und ich, wir freuen uns auch, dass wir heute diesen Gottesdienst mit euch feiern dürfen. Vielen Dank für diese lieben Worte, Werner. Ich kann euch nur gratulieren zu diesem Pastor, den ihr hier habt. Wir haben Jahrzehnte zusammengearbeitet in übergemeindlichen Gremien, in der Weltmission und dann später im Vorstand. Und ich kenne kaum jemanden, der so sanftmütig, demütig, geduldig, da durfte ich richtig lernen von ihm, und kein Mann des großen Auftretens immer, aber ein ganz, ganz feiner Geist. Und ich sage euch, ich kann euch wirklich nur beglückwünschen zu diesem Pastoren-Ehepaar. Und Katharina, wenn du irgendwo reinkommst, dann denke ich immer, die Sonne geht auf, selbst wenn es regnet und dunkel ist. Aber so ein fröhliches, glückliches Gotteskind, anders kann man es nicht sagen. Da denkt man, da gibt es ja gar keine Probleme. Immer strahlend, immer freudig, immer fröhlich. Also ihr seid reich beschenkt mit diesen wunderbaren Menschen. Meine Eva und ich, wir feiern dieses Jahr 30 Jahre Hochzeitsjubiläum. Und es ist immer noch schön, verheiratet zu sein. Es wird sogar immer schöner. Also ich möchte euch ermutigen, treu zu sein, festzuhalten an euren Beziehungen. Seit Februar sind wir Oma und Opa. Das passt zu meinen grau werdenden Haaren. Und es gibt ja fast kein größeres Glück, als Opa und Oma zu sein. Das nochmal mitzuerleben, wie so ein kleines Wesen entsteht. Und all die schönen Seiten mitzuerleben und die anderen, die kann man dann immer abgeben, gell? Wenn es schreit, wenn es stinkt, wenn sonst was ist. Das ist also sehr, sehr angenehm. Ja. So, jetzt starten wir mit einem Text aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 47. Und ich lese einfach diese ganze Passage, dass uns das nochmal gegenwärtig ist. Hesekiel 47, Abvers 1. Er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und er ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor auf dem Weg, der sich nach Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Meschnur in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen und er ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen und er ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und er ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief. Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Dann sprach er zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk, es fließt in die Ebene hinab, es gelangt in das Meer, in das salzige Wasser und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen werden, von En-Gedi bis En-Eglaim werden Trockenplätze für Netze sein. Fische von jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreich wie die Fische des großen Meeres. Seine Sümpfe und seine Lachen aber werden nicht gesund werden. Zur Salzgewinnung sind sie bestimmt. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken, deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor, und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Lass uns noch mal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine große Liebe zu uns, zu jedem Einzelnen hier. Wir danken dir, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast in dieser Welt und dass dieser gute Heilige Geist immer bei uns ist, dieser Tröster, dieser Fürsprecher immer für uns da ist. Und ich danke dir, dass du das jedem auch heute Morgen ganz neu bewusst machst, dass du für ihn da bist, dass du ihm helfen möchtest, dass du ihn begleiten möchtest. Und dazu gebrauche du dein Wort, guter Heiliger Geist, sei du gegenwärtig und ermutige uns auch ganz neu nach den Gaben des Geistes zu streben, nach deiner Fülle zu streben. Danke. Amen. Der Prophet Hesekiel befindet sich weit, weit weg von Israel in babylonischer Gefangenschaft. Also nicht unbedingt der angenehmste Platz. Und dort ist er schon 25 Jahre. Er hat die Zerstörung Jerusalems miterlebt, er hat miterlebt, wie sich all das erfüllt hat, was die Propheten gesagt haben und wie sie dort in dieses Exil kamen und an den Flüssen von Babylons, da saßen sie und weinten, heißt es, da ging es ihnen nicht gut. Und ich kann mir vorstellen, man erinnert sich ja dann vielleicht auch eher an Ereignisse in unserem Leben, wenn wir zurückschauen, auch in unserer Biografie. An die schönen erinnert man sich gerne, aber es gibt ja immer auch Erlebnisse, die schwer waren. Und man denkt wieder zurück, wie war das damals? Vielleicht ist jemand gestorben, vielleicht ist etwas anderes passiert. Und ich glaube, so ähnlich ging es Hesekiel. Er dachte sehr intensiv an diesem 25. Jahrestag, wie Jerusalem gefallen ist und was die Zukunft des Volkes ist. Und in diesem Augenblick, das ist das Gewaltige Hesekiel 40, Kapitel 40 ab Vers 1, schreibt er im 25. Jahr unserer Wegführung, im Anfang des Jahres, nachdem die Stadt geschlagen war, an eben diesen Tag kam die Hand des Herrn über mich und er brachte mich dorthin, in Gesichten Gottes brachte er mich in das Land Israel und ließ mich nieder auf einem sehr hohen Berg. Also als er an diesem Tag im Gebet ist, da geschieht etwas Übernatürliches. Er sagt, die Hand Gottes kam über ihn und er brachte mich in Gesichten. Und es ist unklar, ob das jetzt nur eine Vision war oder ob er tatsächlich, das streiten wir uns jetzt auch nicht herum, transportiert wurde vom Exil direkt nach Jerusalem und dort eine Vision gesehen hat, was geschehen wird am Ende der Zeiten. Und diese beschreibt er dann detailliert in den nächsten Kapiteln. Und ich habe einen Abschnitt herausgegriffen. Und da wird ihm der zukünftige Tempel gezeigt. Der Engel erklärt ihm alles. Und er sieht den Altar und dann sieht er, das hat man ja nicht so gerne in der Kirche, gell, wenn Wasser reinkommt. Wir hatten in Geislingen des Öfteren Überschwemmung und mussten das dann mühsam wieder abpumpen. Er sieht, wie vom Altar ein Rinnsal sich bildet und Wasser herausfließt durch den Tempel hindurch. Und ein Engel zeigt ihm das alles und nimmt ihn nachher mit und begleitet ihn. Wir schauen uns das nachher noch detaillierter an. Ezekiel hat eine Vision, eine Offenbarung über das, was am Ende der Zeiten geschehen wird. Dieses Wasser, das dort fließt und ausgegossen wird, ist ein Bild für was? Pfingsten, für den Heiligen Geist. Wir finden dieses Bild des Wassers für den Heiligen Geist immer und immer wieder. Sein Kollege, Prophetenkollege Jesaja hat in Kapitel 44, Vers 3 Folgendes im Auftrag Gottes gesagt: Ich werde Wasser gießen auf das durstige Bäche, auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen, meinen Segen auf deine Sprösslinge. Also auch hier finden wir dieses Bild des Wassers, das ausgegossen wird auf trockenes Land. Gott möchte seinen Geist ausgießen auf das trockene Land. Halleluja. Als Jesus seinen Dienst begann und dort am Jordan steht und sich taufen lässt oder sich taufen lassen möchte und Johannes der Täufer sagt, eigentlich bin ich gar nicht würdig, das zu tun, eigentlich solltest du mich taufen, dann sagt Jesus, lass es so sein, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Und dann sagt Johannes etwas sehr Beteiligendes: Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Wieder finden wir die Verbindung Wasser, natürliches Wasser, und dann den Heiligen Geist für diese Taufe. Jesus redet dann immer wieder davon, dass dieser Heilige Geist kommen wird. Eine der dramatischsten Geschichten finden wir in Johannes 7. Das Laubhüttenfest war angesetzt in Jerusalem. Zunächst wollte Jesus gar nicht hingehen. Seine Brüder sagten, geh doch mal runter und zeig dich der Welt und zeig, wer du bist. Dann sagt Jesus, nee, das mache ich nicht. Ich mache nur das, wenn der Vater mir sagt, ich soll dorthin gehen. Und kurz darauf geht er hin. Und jetzt ist er dort auf dem Laubhüttenfest, ein sehr fröhliches Fest. Und da gab es eine Zeremonie jedes Jahr, wo eine Prozession stattfand. Der hohe Priester zusammen mit all den Priestern zog vom Tempel hinunter an den Teich Siloa. Pauken, Trompeten, Pfeifen begleiteten diesen Aufmarsch. Das Volk jubelte. Es war begeistert. Sie zogen hinunter zum Teich Siloa. Dann holte der hohe Priester mit einem goldenen Messbecher Wasser aus dieser Quelle Siloa. Und dann ging es wieder zurück hinauf in den Tempel. Und dort am Tempel nahm er dieses Wasser am Altar und dann goss er dieses Wasser aus. Und unter großem Jubel und großer Freude erlebte das Volk das mit, weil es eine prophetische Zeichenhandlung war auf das, was geschehen sollte. Zeitgleich, das ist die Dramatik dieser ganzen Geschichte, steht Jesus auch dort irgendwo auf dem Platz und die machen gerade ihre Zeremonie und dann steht Jesus auf. Am letzten, dem großen Tag des Festes, das war dieser Tag, stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand durstet, dann komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dies sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Dennoch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also ich stelle mir das so bildlich vor, wie da die Priester und das ist die heiligste Stunde und dann steht da draußen einer und ruft mit lauter Stimme, wenn jemand Durst hat von euch, dann müsst ihr zu mir kommen und trinken und dann wird der Geist auch, das erklärt uns, warum sie kurz darauf Jesus umbringen wollten. Also da hatten sie den festen Entschluss gefasst, weil das für sie eine absolute Anmaßung war, was Jesus hier von sich sagte. Und wenn wir dann weitergehen, sehen wir immer wieder, wie Jesus von diesem Heiligen Geist spricht. Er sagt, wenn eure Kinder euch um einen Gefallen bitten, ein Brot oder ein Ei, dann wird jeder gute Vater ihnen das geben, was sie gerne möchten. Und er wird ihnen doch nicht eine Schlange oder einen Skorpion geben. Und dieses Bild nimmt er und sagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Dann kommt seine Kreuzigung. Ostern haben wir hinter uns, Auferstehung. Er trifft sich mit seinen Jüngern noch einmal über einen gewissen Zeitraum und dann gibt er ihnen einen letzten Auftrag. Er sagt, wartet in Jerusalem, bis die Verheißung des Vaters, bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und tatsächlich haben sie mal das getan, was er ihnen sagte. Das war auch nicht selbstverständlich. 120 Frauen, Männer, alle gut gemischt, trafen sich dort im Obersaal, wahrscheinlich von Johannes Markus, seiner Mutter. Ein Saal, wo auch wahrscheinlich das Abendmahl stattfand und andere Dinge. Und sie warteten. Sie wussten ja jetzt gar nicht, was jetzt passiert. Und das Bewundernswerte ist, sie warteten einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Also sie waren immer zusammen und haben gebetet, haben gesagt, also was wird jetzt? Und am 10. Tag, nämlich Pfingsttag, das, was wir heute feiern, da heißt es, kam der Heilige Geist und fiel auf alle, die dort versammelt waren. Ohne Unterschied, alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das machte sich so bemerkbar, dass sie von dem Saal hinunter liefen auf die Straßen und sie anfingen, in anderen Sprachen zu reden, die sie nicht gelernt hatten, die Menschen dort identifizieren konnten. Da war wieder ein Fest, gerade in Jerusalem. Und sie sagten, wir hören sie in unseren Dialekten sogar reden. Also da hättet ihr Schwäbisch reden hören können von guten Israeliten, was du normal nicht sprechen kannst, wenn du es nicht gelernt hast von Kind auf. Und Pfälzerisch natürlich und alle anderen Dialektos, die es da so gab. Und da hörten sie die Menschen, wie sie Gott verherrlichten in dieser neuen Sprache. Die einen haben gesagt, die sind betrunken und die anderen waren begeistert. Und damit begann die Apostelgeschichte. Ich komme zurück zu diesem Engel, der Hesekiel führt an diesem Fluss entlang. Ich fand es bezeichnend, dass es heute in Strömen geregnet hat. Also, obwohl nur Nieselregen angesagt war, ich habe extra geschaut, weil ich ja wusste, ich muss einen Parkplatz belegen und dann 5 Minuten hierher laufen. Und das wollte ich eigentlich so einigermaßen trockenen Fußes zurücklegen, auch in Rücksicht auf meine Frau. Aber der Herr hat diese Bitte zumindest auf der Fahrt nicht erfüllt, da hat es in Strömen geregnet. Und ich machte mir auch Sorgen, wie finde ich jetzt, natürlich Werner hat einen Plan geschickt, da muss man durch diese Straße und diese, aber wie finde ich das Gebäude? Und ich habe gebetet, ich bin einfach so naiv und tue das noch, ich weiß nicht wie es, habe gesagt, wenn wir dort ankommen, dann wird dort jemand zeitgleich mit uns ankommen auf dem Parkplatz und der wird uns den Weg zeigen. Also ich wusste, es wird so geschehen oder ich habe es mir so erbeten. Und wir kamen dort an um 10.11 Uhr und ein Auto direkt neben uns hat dort auch geparkt. Und mein lieber Bruder dort links hinter der Katharina stieg aus und ich sagte zu meiner Frau, geh zu ihm hin und frag ihn, wo die Gemeinde ist. Und es war so, wie er beten, er sagt, ich kann euch den Weg zeigen. Und so hatte ich auch so diesen Engel, der uns durch den Weg führt. Und dann sind wir über den Fußgängerüberweg gelaufen, da waren so hoch Wasser. Da sagt er, da musst du jetzt aufpassen. Also hier sehen wir Wasser bis an die Knöchel, dass du da nicht reintappst. Ich habe zwar einen Enkel, den ziehen wir immer die extra Hosen an, damit er da in jede Pfütze reintappen kann. Aber wenn du das jetzt machst, dann wird es. Und so hat er uns da durchgeschleust. So ähnlich ging es hier auch. Der Engel hat ihn durchgeschleust durch die dieses Wasser und Hesekiel passte auch immer auf, dass er sich ja nicht zu nass machte, aber das wurde ja dann immer tiefer, immer 1000 Ellen, 500 Meter ging es weiter, dann ging das Wasser bis an die Knie, dann ging es bis an die Hüften. Ihr seid auch schon mal in Baggersee reingegangen, man fühlt sich dann noch wohl, wenn man dann noch so ein bisschen stehen kann, und dann kommt auf einmal der Moment, wenn man jetzt noch weiter geht, da kann man nicht mehr stehen. Wasser so tief, dass ich loslassen musste und schwimmen. Das ist ein Bild, ich sage es nochmal, für den Heiligen Geist. Ich komme jetzt zum Kern meiner Botschaft. Ihr fragt vielleicht, was erzählt er hier alles? Das sind ja nette Geschichten. Wenn wir wollen, wenn wir unser Leben dem Heiligen Geist völlig ausliefern wollen, dann kommt der Moment, wo wir loslassen müssen. Loslassen. Was müssen wir loslassen? Wir meinen immer noch, wir können alles steuern mit unserem Verstand und in Ordnung halten. Und ich kann doch oder ich muss doch, das ist ja auch so ein deutsches, eine deutsche Grundeigenschaft, die Kontrolle über alle Dinge. Wenn du möchtest, dass der Heilige Geist durch dein Leben wirkt, dann musst du diese Kontrolle loslassen und musst sagen, Gott, ich möchte von diesem Wasser und ich möchte schwimmen, auch ohne dass ich festen Grund habe. Das beginnt schon damit, mit diesem Ereignis, das wir als Geistestaufe oder Geistesfülle oder Geisterfüllung, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt, nennen. Wir haben vorhin gehört, ich bin in Stuttgart aufgewachsen, groß geworden mit Brigitte in der Kinderkirche. Wir sind 5 Buben in unserer Familie gewesen, so immer 2 Jahre im Abstand. Mein Vater starb mit 37 Jahren. Meine Mutter hat uns 5 Buben alleine aufgezogen und immer in die Gemeinde nach Stuttgart mitgenommen. Und sie hat gesagt, das waren die einzigsten 2 Stunden, wo sie mal frei hatte, weil sonst war sie immer gut beschäftigt mit uns. Und dann gab es Freizeiten, Jungschar-Freizeiten. Und meine Mutter dachte, das ist gut, wenn ihre Buben da mitgehen. Und ich war damals noch recht jung und eigentlich noch zu jung für die Freizeit. Ich glaube, die ging erst ab 9 los und ich war 7 oder 8. Aber sie haben eine Ausnahme gemacht und haben mich mitgenommen nach Mochart, Kinderfreizeit, Manfred Fischer und Tante Regina und verschiedene andere. Und dann waren da abends immer Versammlungen für diese Kinder. Und dann haben sie, da habe ich das so zum ersten Mal gehört, haben sie gesagt, wir beten auch für den Heiligen Geist und dass er kommt. Und wenn der kommt, dann kann es sein, dass du in einer anderen Sprache redest. Und ich habe mir als Kind dann viele Gedanken gemacht, ja, wie soll das sein, eine andere Sprache und wie ist es dann, kann man dann gar nicht mehr aufhören und ist dann der ganze Verstand weg oder wie funktioniert das? Ich hatte da schon ein bisschen Angst, andererseits war ich auch neugierig und dann sagte ich, ich möchte da auch mal mit dazu, wenn ihr da so betet. Und dann haben sie auch mit mir gebetet und dann ist es tatsächlich passiert, dass ich anfing, in einer anderen Sprache zu reden. Gut, die haben gesagt, jetzt fang an, wenn du jetzt etwas, es ist ja nicht so, dass uns da eine fremde Macht überfällt und wir nicht mehr, sondern sie redeten. Also wir müssen anfangen, unsere Zunge zu bewegen und einfach im Glauben zu reden, die Worte, die jetzt kommen. Ich weiß nicht, ob das jeder schon von euch hat. Normal könnte man ja sagen, in einer Pfingstgemeinde setzen wir das eigentlich voraus, aber ich stelle fest, dass das nicht unbedingt mehr der Standard ist. Gott möchte dir das schenken. Er könnte es heute Morgen tun. Warum nicht? Warum nicht? Er kann es auch heute Mittag und heute Abend tun. Aber er möchte dir diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist und auch das Reden in anderen Sprachen, das eine enorme Hilfe ist für uns, nicht nur um Gott zu verherrlichen, sondern das heißt auch, wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst, da geschieht etwas in unserem inneren Menschen, da wird unsere Seele ruhig, heil, furchtlos. Jedenfalls, also zurück, Kind, habe das empfangen, kam zurück, habe es begeistert meiner Mutter erzählt und sie sagte, oh, ich glaube nicht, dass das das Richtige ist und dass jemand schon so jung das empfangen kann. Also sie hat das gut abgedämpft und abgelöscht und es gab dann auch nicht mehr viele Gelegenheiten, es zu praktizieren in der Gemeinde. Und ich habe tatsächlich dann, wie hätte es auch noch so, einfach aufgehört, in Sprachen zu reden. Das, was ich damals erlebt hatte. Bis, ich glaube, es war 10 Jahre später, Willard Candelon kam nach Stuttgart, ein Evangelist aus Amerika. Und dann sagte er am Ende so, jetzt stehen alle auf und jetzt wollen wir singen. Und dann fangen wir einfach an, in neuen Sprachen zu singen und zu beten. Und dann tat er das und er sagte das. Und in dem Moment, als er das sagte, fing ich wieder an. Also das war, wie soll ich sagen, das war immer noch in mir, nur es war nicht mehr aktiviert. Also ich habe es nicht betätigt, das ist möglich. Und seit dem Tag, das war so ungefähr 16, habe ich dann fleißig in Sprachen gebetet. Und ich möchte, also Paulus sagt ja mal, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Und das, glaube ich, war das Element seiner Kraft. Und es gibt fast keinen Moment, wo ich rausgehe, wo ich nicht in Sprachen bete, ob ich Auto fahre, ob ich unterwegs bin, ob ich in eine, es ist eine ungeheure Hilfe. Ich habe dann die Ausbildung als Bankkaufmann gemacht, dann gemerkt, okay, das ist nicht so das, was Gott von mir haben möchte, habe mir dann in Beröa die Bibelschule mal angeschaut, war dort für 2 Wochen und dort hatten wir dann auch immer so Gebetszeiten und dann habe ich das gehört, wie da Leute so Bilder weitergegeben haben, ein Bild, sehen da irgendwas. Dann habe ich zu Gott gesagt, also das könntest du mir ja auch mal geben, so ein Bild. Ich erzähle das jetzt so einfach, um euch da Freude zu machen, wie man da hinkommt. Es heißt nämlich, eifert nach den geistlichen Gaben. Die kommen nicht automatisch. Also du musst das schon auch wollen. Gott zwingt dir nichts auf. Und ich habe das so gebetet und tatsächlich, ich sah ein Bild, also so vor meinem inneren Auge ganz genau, nur Ablauf. Und dann wusste ich nicht, das muss man jetzt weitergeben oder was muss man jetzt tun? Und ich habe mich nicht getraut. Und dann habe ich zu Gott gesagt, also wenn du möchtest, dass ich das weitergebe, dann muss jetzt irgendjemand sagen, dass hier jemand ein Bild hat und er traut sich nicht, das weiterzugeben. Und es war eine lange, lange Zeit der Ruhe. Und dann stand jemand auf und sagte genau das. Ich glaube, hier hat jemand ein Bild und Gott möchte dich ermutigen, das weiterzugeben. Und dann habe ich das getan. So habe ich zum ersten Mal so einen geistlichen Eindruck weitergegeben. Dann habe ich nach England auf die Bibelschule. Da habe ich dann mein richtiges Studium gemacht. Da habe ich gehört, also dort war das sehr häufig, ich weiß nicht, wie es bei euch war, Werner, dass Sprachenbotschaften gegeben wurden. Also einer gibt eine Sprachenbotschaft und jemand anderes schlägt aus. Ist fast ausgestorben, diese Gabe hier bei uns in Deutschland. Aber dort ging das zack, zack, zack. Und es hat mich fasziniert. Jemand steht auf, gibt eine laute Äußerung in Sprachen, in einer, und jemand anders legt das aus, gibt die Bedeutung des Gesagten. Und ich habe das ein Weilchen so miterlebt in den Gottesdiensten. Und dann sagte ich zu Gott, das möchte ich eigentlich auch gerne. Ich möchte auch mal auslegen. Dann habe ich mit ihm einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, wenn die nächste Sprachenbotschaft kommt, dann werde ich auslegen, es sei denn, jemand anders schlägt es aus. Und normalerweise ging das immer zack, zack. Einer gab die Botschaft und schon kam die Auslegung. Aber an diesem Tag war alles anders. Es kam eine Sprachenbotschaft und es war keine Auslegung da. Und ich wusste, jetzt bin ich dran. Und dann habe ich, das ist undramatisch, wir stellen das uns immer so, dann habe ich einfach angefangen, im Glauben zu reden, was die Bedeutung dieser Botschaft ist. Und seitdem habe ich Sprachenbotschaften ausgelegt, wenn sie kamen und wenn niemand anders da war, das auszulegen. Als ich in Geislingen meinen Dienst begann, und wir waren eine ganz kleine Gemeinde, fast nur alte Leute, ein völlig frustrierter Pastor, der mir sagte, ich habe hier alles versucht, hier geht nichts, ich möchte so schnell wie möglich weg, mache du hier weiter in Geislingen. Das war mein Start. Da betete ich zu Gott und sagte, ich möchte deine Wunder erleben, die wir im Neuen Testament finden. Kurz darauf kam eine junge Familie zu uns und die hatten ein Kind, das einen Herzfehler hatte, ein Loch im Herzen. Und ihnen wurde gesagt, dass in den Pfingstgemeinden für die Kranken gebetet wird. Also irgendjemand hat ihnen das gesagt. Und irgendjemand hat mir gesagt, dass die morgen im Gottesdienst sein werden. Und so geschah es auch. Also an diesem Morgen saß ganz hinten ein Ehepaar mit kleinem Kind. Sonst kannte ich ja alle. Und es war klar, es ist diese Familie. Ich hatte die Predigt. Und als ich fertig war, wusste ich, also entweder ich mache jetzt den Aufruf für Kranke oder ich lasse bleiben. Ja, das sind jetzt wieder so Elemente. Da kannst du immer selber entscheiden. Und dann habe ich das getan zum ersten Mal. Ich habe gesagt, wenn jemand krank ist hier, darf er nach vorne kommen und wir wollen für ihn beten. Und dann kam das Ehepaar mit dem Kind auf dem Arm. Und dann habe ich die ganze Gemeinde gebeten, lasst uns mitbeten für dieses Kind. Dann haben wir gebetet, ganz schlicht und einfach. Und Gott hat dieses Kind geheilt. Sie gingen zu einem anderen Arzt und das Loch im Herz war nicht mehr vorhanden. Das war das erste Heilungswunder, das wir gesehen haben oder erlebt haben. Und seitdem bete ich für die Kranken, regelmäßig. Und wir haben viele, viele Wunder, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, erlebt. Ich habe mitbekommen, wie Leute Worte der Erkenntnis weitergegeben haben, hier ist diese Krankheit oder hier ist das oder der hat das getan. Da habe ich zu Gott gesagt, oh, das könntest du mir ja auch geben, wenn das hilfreich wäre für den Dienst. Das tut er gerne. Und auf einmal, also bei meiner Frau, sie sieht die Dinge oft, also plastisch vor ihrem Auge, das befallene Organ und kann das auch genau identifizieren und sagen, bei mir funktioniert das mehr so, dass ich einfach das Wort in meinem Kopf habe, diese oder diese Krankheit. Und dann muss man wieder, ich sag mal einfach, das Risiko eingehen, zu sagen, also heute Morgen ist jemand hier und er hat Probleme an der Gallenblase. Und Gott möchte dich anrühren. Oder heute Morgen ist jemand hier und er hat Probleme an seinem linken Fers, kann kaum auftreten und Gott möchte dich berühren. Vielleicht sind diese Personen hier, das sind tatsächliche Worte, die ich glaube, der Herr mir geschenkt hat für heute Morgen. Und Gott kann das immer detaillierter machen. Ich erinnere mich an einem Sonntag in Geislingen und ich sagte, hier ist jemand in unserer Mitte, der hat Krebs. Er war beim Arzt. Der Arzt sagte ihm, es gibt keine Hoffnung und keine Heilung. Und ich sagte, Gott möchte dich anrühren. Und niemand ist aufgestanden, wir haben auch keinen Aufruf jetzt gemacht. Und ich bekam einen Anruf am nächsten Tag und es war eine Frau mit ihrer Mutter, die zum ersten Mal überhaupt in ihrem Gottesdienst war. Und diese Mutter fragte ihre Tochter, hast du dem Pastor von mir erzählt und von meiner Geschichte? Wie kann er das wissen? Weil es genau ihre Situation war. Wir können entscheiden, ob wir uns, auch ich, das merke ich immer wieder, ich kann sagen, nö, will ich heute nicht, ich will auch nicht mit Geistesgaben dienen oder ich will das nicht, Gott wird uns nie zwingen. Oder wir können sagen, Herr, ich möchte offen sein. Gib mir ein Wort. Und zwar nicht nur in der Gemeinde, das gilt auch, wenn du beim Bäcker bist. Und diese Frau auf einmal zu dir sagt, ich habe so eine Not. Und du parallel zu Gott sagst, Herr, zeig mir die Not dieser Frau. Und während sie weiterspricht, sagst du, du, dein Problem ist ein Beziehungsproblem. So wie Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen. Zu der auf einmal sagt, du hol mal deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Dann sagt er, richtig, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Und die erschrickt so total und sagt, woher weißt du das? Du bist ein Prophet. Geistesgaben sind Zeichen Gottes, wo er Menschen anspricht auf eine übernatürliche Weise. Auch Sprachengebet. Ich habe in dieser Gemeinde in Geislingen eine Jugendgruppe angefangen. Es gab ja keine Jugendlichen. Und wir haben lauter Jugendliche aus nichtchristlichen Häusern. Ich erzähle euch nicht von denen. Das waren die Schlimmsten der Stadt. Also haben alle später gesagt. Und die kamen zu uns in die Jugendstunde, in den Jugendkreis. Und ich habe sie später gefragt, als sie groß waren, ich habe noch zu viel Kontakt, warum seid ihr denn immer gekommen? Dann haben sie gesagt, wir wissen es auch nicht. Aber du warst wie Jesus. Du warst so lieb, so gut zu uns. Und das hat uns irgendwie, und wahrscheinlich war das mit etwas, was sie angezogen hat. Und dann habe ich ihnen diesen, die von nichts keinen christlichen Hintergrund haben, habe ich ihnen von der Heiligen Geist erzählt, Sprachengebet, Wiedergeburt natürlich, all diese Dinge, die Grundlagen. Und dann haben wir gebetet, dass sie anfangen, in Heiligen Geist in Sprachen zu reden. Und manchmal denke ich, dass es Gott viel leichter fällt, jemand, der da gar keine religiöse Vorbildung hat, einfach in Sprachen zu erfüllen. Das war immer am einfachsten. Der nicht so viel überlegt und nachdenkt, wie funktioniert das. Wir haben angefangen, in Sprachen zu beten. Und ein Junge, er sagte mir, er kam nach Hause und er hat so gebetet, er war aus italienischem Hintergrund. Und seine Eltern sagten, wir verstehen die Sprache, die du sprichst, das ist ein alter Dialekt, ein italienischer Sakralsprache, die er nie gelernt hat. Übernatürliche Zeichen Gottes. Manchmal werden die Sprachen tatsächlich erkannt. Ich habe kürzlich mit einer alten Schwester in Kirchheim gesprochen und sie erzählte von ihrem Sohn, wie er die Geistestaufe in der Gemeinde erlebte und auf einmal im lupenreinen Rumänisch den Herrn gelobt und gepriesen hat und andere identifizierten die Sprache. Übernatürliche Zeichen Gottes, Zeichen der Heilung, Zeichen der Kraft, Zeichen der Liebe. Mich selber ermutige ich auch immer durch meine Predigt, in diese Fülle des Geistes hineinzukommen. Dein Eindruck, dass hier jemand ist, der vor der Entscheidung steht, auf eine Bibelschule oder auf eine Ausbildung zu gehen. Ich hatte den identischen Eindruck schon vorher. Also ich hätte es dann gleich danach sagen können, ich habe die Bestätigung, aber ich tue es jetzt. Also ich glaube, diese Person ist tatsächlich da. Und ich möchte dich ermutigen, das, was Katharina gesagt hat, dass du einfach nachher kommst und das festmachst, auch nochmal darüber beten lässt. Halleluja. Wir wollen jetzt eine Zeit des Gebets, des Segens haben, wo wir auch füreinander beten wollen. Und wenn jemand Gebet wünscht, darf er einfach nach vorne kommen, wenn er sagt, ich möchte einfach ganz neu den Heiligen Geist erleben oder ich möchte, dass du für eine bestimmte Gabe betest oder du hast ein ganz anderes Anliegen. Keine Rolle was, wenn du krank bist oder eine Ehenot hast. Ich glaube, dass da auch mindestens ein Paar ist, das einen ganz heftigen Streit hatte vergangene Woche und das auch noch nicht versöhnt ist. Und Gott möchte, dass ihr heute versöhnt von hier nach Hause geht. Also egal, was deine Not ist, du darfst kommen und wir beten für dich und rechnen mit Gottes Wirken. Amen.